Fest. Löwens nämlich blau. Mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin.
Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest Löwenstammtisch Episode 21. Wir sind wieder da. Das Wetter ist fein, die Laune ist gut, wir haben viel zu besprechen. Und der lieben Anja und dem lieben Alex und auch allen, die jetzt weiterhin hier uns zuhören an diesem Stammtisch und virtuell mit dabei sind, möchte ich sogleich einen Ohrwurm einpflanzen. Forza TSV in Giesing sind wir daheim. Da geht's uns phänomenal und wir holen uns den Pokal. Den Pokal. Das möchte ich jetzt einfach mal so stehen lassen.
Es war aber wenig gesungen.
Ich wollte euch das nicht antun. Das wollt ihr nicht.
Heißt am Anfang wirklich Forza TSV? Ich dachte mir, es heißt Weiß-Blau TSV. Aber egal, also beides geil.
Wollen wir jetzt hier eine Songrezension machen?
Ich habe keine Ahnung, aber ich find's geil. Freue mich jedes Mal drauf, wenn Pokal ist.
Ja, vor allem der Löwe tanzt noch auf drei Hochzeiten. Die dritte Hochzeit steigt am Mittwochabend in Birkenfeld beim Toto-Pokal. Aber wir wollen zuerst einmal zurückblicken auf das, was da am Freitag passiert ist auf Giesings Höhen. Und Schande über mich, ich konnte erst ab der Verlängerung einschalten. Aber vielleicht gar nicht so verkehrt. Dadurch sind die Auswüchse der zusätzlichen grauen Haare geringer ausgefallen, als vielleicht bei manchen, die noch 90 weitere Minuten
das Spiel verfolgt haben. Der ist viel erspart geblieben, ja. Der ist sehr viel erspart geblieben.
Ich hab eine Ausrede. Meine Frau hatte Geburtstag, ich war bei den Schwiegereltern.
Na, jetzt lass mal so zählen, Anja, oder?
Mir wurde mal gesagt, man muss immer klare Prioritäten setzen.
Das letzte Interpretationsspielraum.
Wie heißt immer Scheiß auf Frau und Kind, Hauptsache ist das 60 Wind.
So. Den Satz wollte ich gerade mal sagen, ja, den habe ich in meiner Jugend im Stadion auch sehr, sehr oft gehört, ja. Wobei der heute auch noch fehlt.
Das öfter. Kann man im Notfall da auch Frau durch Mann ersetzen?
Ja, ja, klar. Also im 21. Jahrhundert sowieso.
Ist es dann immer noch so
Frau, schön? Frau, Mann oder divers?
Okay.
Was schert mich Partner, was schert mich Kind? Hauptsache ist das 60
Quint. 60 Quint, ja.
So. Na? In diesem Sinne, das ist der Startschuss zu diesem Podcast mit ganz viel Pokalemotionen. Und die ich persönlich allerdings ein ganz klein bisschen dämpfen möchte.
Wieso?
Indem du uns vom Prost ausschließt.
Nein. Einfach nur trinkst. Ich bin davon ausgegangen, dass ihr mitprostet. Nein, ich möchte einfach so ein bisschen mahnend den Finger erheben. Wir dürfen uns freuen, der Löwe ist in der zweiten DFB-Pokal-Hauptrunde, das ist grandios und ich finde das auch klasse und meine Frau hat nach dem Heimkommen am Freitag zu mir auch gemeint, ich soll noch bitte nicht so laut sein, schließlich ist es nach 10. Ging aber nicht, man schreit ja dann trotzdem den Laptop an. Es ist aber nur so, Fakt ist, es war trotzdem ein Elfmeterschießen, es war jetzt keine, ich will jetzt nicht, also es war keine überragende Leistung, die Leistung hat gereicht und das war gut so und das war insgesamt für meinen Geschmack trotz allen Widrigkeiten, über die wir vielleicht auch noch gleich reden können, verdient. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt in Euphorie verfalle und ich würde da auch von abraten.
Ich fand, ich würde es jetzt nicht so negativ sehen, weil es war eine Pokalleistung. Wenn du in der Liga so eine Leistung ablieferst, sagst, ja, schmeichelhaft gewonnen oder unentschieden gespielt, da gibt's kein Elfmeterschießen in der Liga. Aber im Pokal brauchst du genauso eine Leistung. Da musst du durchziehen über 120 Minuten und wenn mal was nicht klappt, dann klappt es nicht und dann geht's weiter. Und ich fand's übrigens auch von Darmstadt sehr bemerkenswert, wie die aufgetreten sind. Ersatzgeschwächt, mit zwei Niederlagen in die zweite Liga gestartet. Deswegen fand ich das ein hochgradig interessantes Pokalspiel von beiden Seiten. Und das sind genau die Spiele, die ein Fan sehen will. Und da geht's gar nicht um das Offensivfeuerwerk, das man da abbrennen muss oder so, sondern du musst eben dann, wenn es darauf ankommt, da sein. Und das waren sie.
Ich meinte das auch gar nicht negativ. Aber es ist jetzt kein Grund, um gleich zu überdrehen.
Nein.
Darum geht's mir. Also ja. Eine realistische Einordnung. Ich bin bei dir, wenn du mit dem Thema Pokal fight. Du kannst dann eigentlich nur über den Kampf kommen, oder du kannst es nur schaffen, darüber, dass du auch den Gegner auf dein Niveau ziehst, Ja, es, dadurch, dass, es war dann ja auch kein Klassenunterschied mehr zu erkennen. Das muss man schon auch sagen. Aber,
wobei man sagen muss, du hast jetzt die zweite Halbzeit nicht gesehen, aber in der zweiten Halbzeit war ein Klassenunterschied zu erkennen teilweise. Allerdings in die andere Richtung. Also da waren die Löwen schon extrem stark. Also ich fand, normalerweise musst du zum Zeitpunkt, wo das 1-0 fällt, musst du eigentlich schon 2-0 führen. Dann ist das Ding gegessen, rein vom Spielverlauf her. Aber klar, Darmstadt war auch immer gefährlich. Darf man jetzt nicht leugnen. Es war nicht alles Gold, ja.
Aber meine Güte, also ich sehe das jetzt auch nicht als Tragik. Ich bin eigentlich sehr glücklich, dass ihr zwar nicht so euphorisch seid, wie zwischenzeitlich in der letzten Saison. Und bin da schon sehr beim Alex, weil ich schon finde, also zum Beispiel, du hast ja die Phasen, wo der Ball einfach nicht rein will und wo du eigentlich schon so und so hoch führen müsstest. Und dann kriegst du es wenigstens im Elfmeterschießen noch über die Runden, anstatt dann irgendwie mit leeren Händen dazustehen. Also da wurde sich zusammengerissen und einer hat halt dann nochmal den Unterschied gemacht im Elfmeterschießen. Und um das geht's ja.
Vor allem, du gehst spät in Führung, kassierst dann noch später den Ausgleich. Normalerweise läuft so ein Spiel dann gegen dich in der Verlängerung. Rein vom Momentum her. Aber sie haben ja auch nach dem Ausgleich sofort weitergemacht. Da war nicht zu erkennen, dass da irgendwie ein Knick drin wäre oder so, sondern das war, ich hatte ehrlich gesagt zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass sie das Spiel verlieren könnten. Außer kurzzeitig, als der Darmstädter Stürmer da kurz vor Schluss oder kurz vor Ende der Verlängerung zum Kopfball hochgestiegen ist, da habe ich mir schon kurz gedacht, also jetzt ist es vorbei. Aber wir haben ja noch einen Marco Hiller im Tor.
Wir haben noch einen Marco Hiller im Tor und den müssen wir gleich thematisieren. Bei mir war es so, ich habe zum Tor quasi, war die Verabschiedung bei den Schwiegereltern, dann saß ich im Auto mit dem Löwenradio, Grüße an Jan Mauersberger und Gilbert Kalb. Bei der Autofahrt habe ich den Ausgleich gehört und pünktlich zur Verlängerung habe ich eingeschaltet. Aber ja, ich habe dieses Spiel dann auch im Stehen verfolgt vor dem Laptop, weil sitzen war ja dann auch nicht mehr. Und ja, wir müssen den Hiller-Killer einfach nochmal ansprechen. Und ich habe da im Löwenmagazin eine schöne Anekdote gelesen von diesem kleinen Löwenfan, der wohl in der Stehhalle mit seinem Papa gewesen ist, der dann gesagt hat, Papa, was passiert denn jetzt? Und sagt, jetzt geht's ins Elferschießen. Und der Kleine anscheinend sagt, ja, das macht ja nichts, wir haben ja den Hiller.
Guter Mann.
So weit ist es jetzt schon gekommen. Und ich glaube, wir haben vor kurzem schon mal über das Thema gesprochen. Ich weiß nicht, wie lange es her ist. Diese ungewöhnliche Elfmeterserie des TSV 1860 München. Elfmeterschießen und Löwen.
Kann man ja, nicht nur Hiller war da ja stark. Ich meine, er hält einen Elfmeter, da ist er im Eck. Würde ich jetzt auch nicht allzu hoch hängen. Natürlich bist du als Torhüter immer der Held, wenn du einen Elfer hältst. Aber man muss auch sagen, dass die Schützen extrem souverän waren. Da geht ein Erik, als Erik Thalig zum Beispiel angetreten ist, habe ich mir gedacht, hätte es da nicht jemanden gegeben, der ein bisschen sicherer ist. Aber der tritt an und ist mittlerweile auch so selbstbewusst, dass er da überhaupt nicht ins Überlegen kommt. Das wäre letzte Saison vielleicht noch anders gewesen.
Dass du das sagst, finde ich gerade sehr, sehr spannend. Bei mir ging es mit Keanu Staude so. Der hat mir nämlich dann einige zu viele Aktionen gehabt, wo er zu verhaspelt war. Und als der zum Elferpunkt gegangen ist, und sorry Keanu, wenn du da jetzt zuhörst, ich nehme dann nachher nehme ich alles zurück, aber ich dachte mir so, um Gottes Willen, wieso der denn jetzt? Der hat doch jetzt noch nicht so wirklich viel hier hingebracht. Ja. Aber auch der hat den halt einfach mal Monster souverän reingehauen.
Ja.
Also, es ist schon hart. Das war jetzt im Übrigen, jetzt, ich gucke jetzt gerade nochmal nach, was die Elfmeterbilanz angeht, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Die letzten 9 Elfmeterschießen hat 60 allesamt gewonnen.
Aber vielleicht ist das Elfmeterschießen, also wenn du jetzt sagst, ja, Keanu Staude, der war so verhaspelt im Spiel, also vielleicht war er auch übermotiviert und alles Mögliche. Und beim Elferschießen kannst du halt zu deinem Punkt gehen, kannst dir den Ball hinlegen, kannst nochmal durchatmen. Und ich vergleiche das jetzt mal wieder. Ich weiß, ich kriege es fast wieder Schimpfe, weil ich es mit Volleyball vergleiche. Es ist ähnlich wie ein Aufschlag. Du kommst rein, hast 8 Sekunden Zeit. Du machst dein Ding. Ich mache es immer gleich. Ball anrollen, durch die Hand rollen, mit links anwerfen, dreimal trippeln, links anwerfen, hoch. Genauso ist es beim Elfmeterschießen. Genauso. Ja. Tippe ich dreimal auf den Boden mit meinem linken Fuß, tänzle ich mit dem rechten dreimal von links nach rechts, keine Ahnung. Also da wird jeder sein Ding haben. Und wenn er sich bei dem richtig gut fühlt, machen sie den Elfer.
Mhm. Interessanter Punkt, ja. Vielleicht nochmal, die Gesamtzahl seit der Saison 1994-95 hat 60 insgesamt oder ist 60 insgesamt 15 Mal in Pokalwettbewerben ins Elfmeterschießen gegangen. Davon haben sie 13 gewonnen. Es gab nur Niederlagen in Aachen anno 2003, 2004 und okay. gegen Eintracht Trier 2004, 2005.
Da weißt du als unser Gegner, dass du nicht ins Elfmeterschießen gehen darfst gegen uns.
Ja. Was uns, Wahnsinn, ja, ja, also das ist, ich glaube, dass sich das auch im Kopf manifestieren kann. Vom Punkt sind wir stark. Ich glaube, kein Trainer geht gern mit seiner Mannschaft ins Elfmeterschießen, weil es halt einfach eine Lotterie ist. Aber wenn du einfach einen gewissen, eine gewisse Sicherheit oder einfach dieses, ja, weißt, was du kannst und diesen Rückenwind einfach auch hast, ich glaube schon, dass dir das helfen kann.
Es ist so der Anti-England-Effekt sozusagen.
Ja.
Das genaue Gegenteil von England.
Und das, obwohl auch der 60 einen Löwen im Wappen
hat. Wollte ich gerade sagen, ja.
Der umgekehrte Löwen-Effekt quasi bei uns. Nein, schön ist es. Klar, Marco Hiller souverän, aber ihr habt es richtig gesagt, die Schützen auch alle unglaublich souverän. Und wenn mich nicht alles täuscht, hat Marco Hiller, glaube ich, sogar fast jede Ecke auch geahnt gehabt von den Darmstädter Schützen. Ja. Also sehr, sehr bemerkenswert. Auch weil 60 jetzt sich endlich mal im Pokal belohnt hat. Wir haben uns letztes Mal angesprochen, seit dem Doppelabstieg hat 60 ein bisschen Pech gehabt, ist gegen Kiel rausgeflogen, ist gegen Ingolstadt rausgeflogen, ist gegen Eintracht Frankfurt rausgeflogen, war nie die schlechtere Mannschaft, teilweise dann einfach nur hinten raus auch die Kraft mal gefehlt. Ja. Jetzt ist es endlich mal passiert, es wurde der Bock umgestoßen. Und wir haben im Nachhinein weiß zumindest Darmstadt 98 jetzt, nicht nur Dennis Dressel ist ein interessanter Spieler bei 60 München.
Ja. Wobei es auch Spieler gab, die sich da nicht unbedingt in den Vordergrund gespielt haben. Ich bin weit davon entfernt, Sascha Mölders irgendwie zu kritisieren, aber man muss das schon ansprechen, dass der zurzeit ziemlich in der Luft hängt. Also da die ersten zwei Saisonspiele waren schon sehr, sehr schwierig für ihn. Und jetzt war es auch so, dass er eher mit Schimpfereien, mit leicht zu Boden gehen aufgefallen ist. Klar, Sascha Müller ist 36, sein. Aber ja,
sei könnte fies. Jetzt fies sein, auffallen mit Meckereien oder Lamentieren, also das tut er schon länger. Also das
stimmt,
ist Sascha Mölders, wie er lebt und lebt.
Er hat das aber immer ausgeglichen durch Tore, ja.
Richtig, genau das ist der Punkt. Jetzt momentan ist es so, dass es sich so ein bisschen, dass es mehr auffällt, auch dem eigenen Anhang, weil eben jetzt momentan nicht die Tore sprechen. Das könnte aber auch so ein bisschen dran liegen, dass es jetzt auch eine gewisse neue Situation natürlich auch für ihn ist. Er hat natürlich wahrscheinlich an sich selbst auch eine neue Erwartungshaltung. Mhm. Na, du bist jetzt Torschützenkönig, du möchtest das auch weiterhin bestätigen, weil du eben weißt, du bist halt jetzt auch schon 36, ne? Du möchtest aber trotzdem noch was bringen. Da ist neues, frisches Blut reingekommen in die Mannschaft. Du hast einen neuen Sturmpartner mit Marcel Bär, der ja schon angedeutet hat, wie gut er werden kann. Das muss sich aber auch alles noch einstimmen. Es hat sich schon ein bisschen was verändert. Und auch ein Sascha Mölders, der alte Hase, da bin ich mir ziemlich sicher, muss sich da erst so ein bisschen reinfuchsen. Und dann hast du halt nun mal auch einen Gegner wie Darmstadt 98. Da sind die Spieler vielleicht einfach auch noch mal ein bisschen fitter oder haben ein bisschen mehr drauf als in der dritten Liga im Alltag.
Ja.
Es könnte allerdings auch sein, dass er auch eine neue Aufgabe bekommen hat von dem Trainer. Mhm. Heißt, die ganze dritte Liga ist sowieso gewarnt vor Sascha Mölders. Auch Darmstadt ist gewarnt vor Sascha Mölders. Heißt,
Gegnerbinden,
die Aufgabe,
Verteidigerbinden.
Genau. Ja. Du meckerst, du machst das so, du gehst voran, du bist der Punkt, auf den die sich angeln sollen. Die sollen dich hassen, die sollen dich überhaupt nicht mögen, die steigen dir auf die Füße drauf, weil dann ist nämlich der Bär frei.
Ja.
Und der Bär macht ihm das Leben leicht. Und sowas wissen wir nämlich nicht.
Ja, man blickt da nicht rein, aber ich glaube schon, dass Sascha Mölders vor allem in Toren denkt. Der wird jetzt nicht vom Spielfeld gehen und sagen, ja, heute habe ich wieder, was weiß ich, Räume geschaffen oder keine Ahnung.
Ja, aber der wird schon noch kommen wieder.
Ja, ja, klar.
Weißt du, wie ich
meine? Ich habe es im Kicker gelesen. Guter Satz. Es ist so ein bisschen der Fluch der guten Tat bei Sascha Mölders. Er hat sich im letzten Jahr war einfach über seinen Verhältnissen mit 22 Toren, das ist schon Wahnsinn gewesen. Und an dem wird er jetzt gemessen. Und das, wie gesagt, Fluch der guten Tat. Jetzt läuft er den eigenen Erwartungen so ein bisschen hinterher und das muss er ablegen, muss er wieder die Lockerheit gewinnen und bei Null anfangen.
So wie es ja auch in der Saison sind, na, wir haben jetzt gerade mal drei Pflichtspiele, ja, da muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen.
Er muss auch nicht bei jedem Spiel treffen, er hat am Ende zur Saison auch nicht mehr bei jedem Spiel getroffen, das war auch schon so. Und es geht auch nicht darum, dass Sascha Mölders alleine alle Buden machen muss.
Und ich habe auch am Freitag, gleich eine Erklärung gehabt, wieso er denn so abgefallen ist. Yvonne Mölders und René Mölders waren auf Malle. Und natürlich, irgendjemand muss ja mit dem Hund raus. Und, oder mit den Hunden. Ich weiß gar nicht, wie viele es sind. Und das hat natürlich Sascha Mölders an dem Tag übernehmen müssen. Und wenn du da schon deine Kilometer abspulst mit 5 wild gewordenen Hunden an der Leine, dann fehlt dir natürlich abends die Kraft für die letzten Meter.
Vielleicht war Sascha auch ein bisschen traurig, weil ich habe gesehen, der hat so eine Live-Schalte mit denen mal gemacht. Da waren die im Bierkönig. Ja. Und vielleicht hatte der Sascha einfach nur super viel Durst. Oder also kommt jetzt
und
mal.
Sieht, wie die Familie auf Malle sich.
Die Familie hat Spaß auf Malle und ich muss hier mir einen abwergeln. Hallo?
Ja, du musst sogar noch Überstunden machen, ja. Ja.
Wahrscheinlich. Ja, Sascha Mölders musste es nicht. Er durfte in der 89. Minute runter. Für ihn kam dann Erik Tallig ins Spiel. Ist aber auch für mich auch so ein durchaus auch ein bisschen ein Wechsel mit Signalwirkung auch gewesen. Jetzt nicht unbedingt unmittelbar aufs Spiel oder an die Mannschaft, sondern so auch so ein bisschen als Zeichen, ja, aber auch einen Herrn Mölders nehmen wir mal früher runter, wenn es halt nicht ganz funktioniert, weil wir es jetzt können.
Ja.
Also wir haben es in den letzten 2-3 Folgen ja auch schon gesagt, die Breite des Kaders ist jetzt schon eine andere und du merkst gewisse Mechanismen oder Hebel, die du jetzt plötzlich hast, die du jetzt in den letzten Jahren vielleicht nicht in dieser Form hattest. Du kannst jetzt auch einen Sascha Mölders mal runternehmen und bringst aber mit Erik Tallig einen, der dir in der Offensive nochmal Schwung bringen kann.
Vor allem, wenn du es jetzt machen kannst, hey, ganz ehrlich, dann soll sich einer 45 Minuten ablagen, das ist mir scheißegal, der soll sich dann vom Feld hieven, hey, dann kann ein Neuer kommen. Wir können es jetzt.
Und wenn der sich am Ende die Übersicht nicht verlierst und 6 Spiele einwechselt, ist alles gut, ja.
Ist alles gut. Aber ihr wisst, was ich meine, indem ich sag, der soll halt, also, und wenn der Blut schwitzt, der soll sich völlig aufarbeiten, der muss nicht über 120 Minuten gehen. Muss er nicht. Und er muss auch vielleicht auch gar nicht über 90 gehen.
Nein, überhaupt nicht. Und das Einzige, was man im Blick behalten soll, dass man vielleicht nicht die Wechsel verbummelt.
Genau.
Oh, der war stark.
Verbummeln.
Aber ich habe gehört, er hat echt oft nachgefragt.
Ja. Das ist eigentlich nochmal das richtig Krasse, dass niemand es gemerkt hat.
Ja, und dann, also wenn er beim Schiri nachfragt und dass dann nichts kommt.
Aber er hätte sich schriftlich geben lassen müssen. Wahrscheinlich. Ja. Dann hätte er was in der Hand. So wird er wahrscheinlich, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich, wenn die Folge erscheint, ist die Entscheidung möglicherweise schon gefallen. Wir nehmen Dienstagabend auf, vielleicht ist in der Nacht was passiert. Aber ich glaube ja schon, dass der Wolfsburg die Segel streichen wird.
Ja. Die haben ganz schlechte Karten, weil vor allem, also mal abgesehen davon, dass es halt einfach eine Regelverletzung ist, zu dem Zeitpunkt dieses blöden zusätzlichen Wechsels, der davor vorgenommen wurde, stand sie noch 1-1.
Ja.
Seine nächste Punkt. Also es ist ja ein unmittelbarer Nachteil durch diesen Wechsel auch nochmal entstanden.
Also und es gibt ja
gehen wir mal davon aus, dass Preußen Münster weiter ist.
Ja. Es gibt ja Präzedenzfälle, relativ kuriose, von dem her wird da wenig Spielraum sein.
Da möchte ich ein Lob an die Volleyball-Schiris aussprechen. Bei uns muss der Wechsel sofort abgewiesen werden. Und auch wenn er in der Zeit nicht passiert, muss er abgewiesen werden. Wenn der Spieler noch irgendwas anhat und nicht bereit ist, wird der Wechsel auch abgewiesen. Und wenn du einen falschen Wechselversuch machst, also über den normalen Wechseln drüber, wird die ganze Mannschaft bestraft und kriegt die ganze gelbe Karte. Sofort.
Okay. Interessant. Fakt ist, in Wolfsburg wird man sich das jetzt ganz dick markiert haben. Bringt uns auch zum Punkt der nächsten Runde im DFB-Pokal. Die Auslosung meines Wissens am 29. August.
Ja. 18:30.
Jetzt ist es so, dass noch ein Spiel übrig ist. Das ist Bremer SV gegen Seitenstraße. Das steigt aber erst am 25.8. Also deswegen lassen wir das mal außen vor. Wenn wir mal drauf gucken, die wenigsten Vereine haben sich tatsächlich die Blöße gegeben und sind ausgeschieden. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Wolfsburg dieses Weiterkommen aberkannt bekommt, dann sind 14 von 18 Bundesligisten weiter und 12 von 18 Zweitligisten.
Schön war es aber, dass viele gewackelt haben, gell?
Oh ja. Ich sag mal Bayreuth. Also das war ja ein irres Spiel. Also Bayreuth-Bielefeld, dieses 3-6, uha.
Mhm. War nicht Elversberg auch so ein Elfer-Krimi?
Ja, ja, Elfer-Krimi.
Elversberg war ein Elfer-Krimi. Ja.
Oh Gott.
Und er hat mir so leid getan, dass er am Ende verschossen hat. Hat er mir sehr leid getan.
Nico Karger ist nur in Elversberg, oder? Stimmt das?
Ja, ja. Da hat es Mainz gepackt nach Elfmeterschießen. Was haben wir noch für ja, Köln musste gegen Jena ins Elferschießen.
Hm. Babelsberg haut Fürth raus.
Das ist richtig. Also gucken wir mal ganz kurz, wer denn noch weiter ist und auf Mannschaften, auf die 60 nicht treffen kann. Das sind nämlich Dynamo Dresden, der VfL Osnabrück, der SV Babelsberg 03, Waldhof Mannheim, Hansa Rostock und der FC Ingolstadt. Die laufen in dieser Saison ja alle im Topf der Amateure noch.
Also wir sind im Amateurtopf, habe ich das richtig verstanden?
60 ist im Amateurtopf, gilt als Amateur und gilt auch wie alle aktuellen und letztjährigen Drittligisten noch als Amateur.
Ah, das ist geil, ja. Ich dachte, wir hätten fix Heimrecht, aber dass wir auch im Amateurtopf sind, das gut, aber das bedingt sich ja irgendwie schon.
Ja.
Soweit habe ich nicht gedacht. Aber geil.
Und das bringt uns jetzt zur Frage. Ich habe mir jetzt mal hier die Liste aufgemacht, wer jetzt noch alles im Turnier ist. Also Preußen Münster rechnen wir jetzt mal einfach mal dazu, weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass eben Wolfsburg rausfliegt. Also 60 kann auch nicht gegen Preußen Münster spielen. Also 60 daheim in Giersing, mindestens gegen den Zweitligisten. Und ich stelle jetzt mal zur Diskussion, wen hätten wir denn gern?
Ich wünsche mir den Jan.
Den Jan?
Ja. Ach nee.
Ich sag mal so, also ich hätte mir den Jan vielleicht gewünscht, wenn nicht klar gewesen wäre, ob Heim- oder Auswärtsspiel. Rein aus ökonomischen Gründen.
Fahrtechnisch.
Aber so, wenn du ein Heimspiel sicher hast, dann musst du eigentlich auf den großen Gegner gehen. Und es gibt ja große Gegner, die sportlich auch schlagbar sind. Ich habe am Morgen nach dem Pokalspiel mit meinem Papa kurz telefoniert und wir haben beide das Gleiche gesagt. Eigentlich wäre der FC Schalke 04 der beste Gegner.
Stimmt, wäre auch
kannst
cool.
du schlagen und es ist aber trotzdem ein richtig namhafter Gegner.
Stimmt.
Dann gibt's noch HSV vielleicht. Ich hätte jetzt fast gesagt, wäre Bremen, aber die sind raus, oder?
Bremen ist raus.
Ja. Aber so diese, das oberste Regal der zweiten Liga, da würde ich reingreifen.
Mhm. Anja, was sagst du?
Ich finde es auch okay, was der Flo sagt, aber ich bin mir unsicher. Ich will auf jeden Fall weiterkommen.
Ja, ich sag auch Spagat zwischen attraktiven Gegner und machbar. Ich habe schon von vielen wieder gelesen, ja, her mit den Bayern. Klar, die Vorstellung, dass sich ein Robert Lewandowski an der Grünwalder Straße umziehen muss, finde ich mega witzig.
Sorry, ja, aber schade. Das wird nicht passieren, Jungs.
Natürlich
die
nicht,
fahren im Bus dahin. Also.
Richtig. Ja, ich wollte das nur mal, ich wollte das auch mal so reinschmeißen.
Okay.
Weil selbst wenn die Bayern gezogen werden würden, ich glaube, 60 zieht niemals um. Erst recht, also das wird dann einfach in Giesing durchgeboxt.
Natürlich.
Ja. Vorteil wäre TV-Spiel. Da gäbe es wohl keine Diskussion. Da kann es keine Diskussion geben, dass das im Free-TV läuft. Gibt natürlich noch ein paar Euro zusätzlich. Wäre aber natürlich so, dass du dann im Nachgang, sind wir mal ganz realistisch, das Spiel geht wahrscheinlich dann 0-6 aus. Das muss jetzt echt nicht sein. Ja, dann wird's halt ein 0-3. Entschuldigung, da bin ich ein bisschen pessimistischer. Also die Welten haben sich halt immer mittlerweile so ganz ein kleines bisschen verschoben.
Ich erinnere nur an Holstein Kiel letztes Jahr.
Ja, ja. Aber auch da war es halt nur ein Zweiklassenunterschied.
Da ist sie wieder, die rosa-rote Brille.
Ja, also da bin ich ein bisschen entfernt davon. Ich fänd auch cool, wenn der BVB nochmal nach Giesing kommt. Ist auch kein Thema. Ich persönlich hätte gesagt, ohne jetzt vor mich mit euch abgesprochen zu haben, ich fände den HSV geil.
Ja.
Ich fände Schalke geil. Ich fände aber auch sowas wie den FC Augsburg geil. Weil ich sage, auch die kannst du krallen.
Ja.
Und da hast du dann halt einfach auch einen Derby-Charakter nochmal. Also das ist dann sowieso nochmal was anderes, ne? Ich sag mal, Augsburg und München, sportartenübergreifend immer sehr interessant.
Wobei da, glaube ich, die Rivalität im Eishockey größer ist als im Fußball. Mhm.
Ja, also, das schon. Aber sie ist trotzdem so, dass man, ich sag mal so, der Münchner an sich spricht immer ganz gern von der Westvorstadt.
Ja, für mich ist Augsburg so weit weg, ehrlich gesagt, da habe ich überhaupt keinen Bezug dazu. Aber
für mich gibt's da eigentlich nichts bis auf die Puppenkiste.
Ja. Aber ja, es ist immer die Frage, wenn du in der zweiten Runde bist, ich habe es schon ein paar Mal gesagt jetzt die letzten Tage, wieso soll nicht mal den Löwen so eine Pokalsaison gelingen wie Saarbrücken oder wie Bielefeld vor ein paar Jahren, die im Halbfinale waren, oder Rot-Weiß Essen letztes Jahr. Wieso soll es nicht mal der Löwe sein? Und ja, die Mannschaft dazu hätten sie. Ich finde, es ist eine richtig gute Pokalmannschaft, die haben, ja, wo sich jeder für den anderen reinwirft, die sich kennen seit Jahren, die ein gemeinsames Ziel haben. Also ich, ja, wieso nicht? Und du kannst halt, klar, wenn du Bayern bekommst oder Dortmund, dann kannst du halt, ja, kannst du über ein Live-Spiel freuen, aber dann ist es halt auch vorbei wahrscheinlich. Mhm. Deswegen so ein Mittelding wäre geil. Weil wenn du jetzt gegen Ingolstadt spielst oder so, oder irgendeinen eher schlechten Zweitligisten, dann wird's halt, Ingolstadt ist ja im anderen Topf, oder? Also in unserem Topf. Ist
in unserem Topf.
Ja, genau. Aber Jan Regensburg zum Beispiel, das ist so ein Beispiel. Da kannst du halt irgendwie nicht.
Die sind voll im Soll, Leute.
Aber da kannst du dich nicht auszeichnen irgendwie gegen Regensburg. Das ist so, das geht halt dann unter. Da kannst ausscheiden und dann bist halt in der zweiten Runde raus und keiner nimmt's wahr, sozusagen.
Ja, okay.
Nein, da ärgerst du dich sogar noch eher, weil du gegen den vergleichsweise kleinen Namen rausgeflogen bist.
Ja, okay. Ich weiß eure Ansicht.
Ich sehe schon, Anja ist wieder die Defensivere, aber das ist ja ganz normal. Aber ich finde, so hochtrabend sind wir gar nicht, Anja.
Nee, ist auch völlig okay für mich.
Es ist okay.
Ja. Kein Problem.
Okay.
Ich freue mich auf jeden Fall extrem auf die Auslosung. Ich finde Auslosung immer geil, wenn 60 dabei ist, weil das so ein brutaler Nervenkitzel ist.
Haben wir nicht so oft als Löwe.
Ja, eben.
Gehen wir eigentlich mit dem Pokal in das nächste Thema über, also in den nächsten Spieltag?
Oder in den nächsten Pokal?
Ja, also wir gehen kurzzeitig in den nächsten Pokal, weisen nochmal drauf hin, Mittwochabend Toto-Pokal Birkenfeld gegen 60, im Livestream übrigens auf Löwen-TV, also jeder kann reinklicken, also merkt es euch.
Wir haben noch Birkenfeld.
Du fährst nach Birkenfeld?
Na, wir haben nach Birkenfeld. Ich muss da an den Volksfest-Klassiker denken von STS.
Von STS.
Ja.
Habe ich gerade vorher noch gegoogelt.
Wir wollen nach Birkenfeld. Wunderbar.
Fühl mich da so allein, ja. Weiter im Text.
Cool. Nein, wie gesagt, deswegen reden wir jetzt auch gar nicht großartig über den Toto-Pokal. Lieber SV Birkenfeld, seid uns nicht böse, dass wir davon ausgehen, dass 60 weiterkommt. Nein, aber der Pokal bringt uns tatsächlich, und Anja hat es gerade richtig schon gesagt, bringt uns eigentlich auch zum nächsten Spieltag, denn in Giesing war ja noch ein weiteres Pokalspiel an diesem Wochenende. Da gastierte der erste FC Union Berlin bei Türkgücü München. Und
Max Kruse. Karma is a bitch, ja.
Absolut. Wir wollen das, diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, nochmal kurz abholen. Es gab ein paar Schmähgesänge aus dem diesmal für Türkgücü-Verhältnisse gut gefüllten Fanblock im Block P, also in der Ostkurve des Grünwalder Stadions. Und da gab es ein paar Schmähgesänge gegen Max Kruse und der macht das, was man am besten machen kann. Er antwortet mit einem Tor und macht dann relativ deutlich Richtung Kurve, was er davon hält. Und gibt im Nachgang auch noch so ein bisschen was über Instagram von sich preis und sagt, liebe Freunde in München, das hat mich angestachelt, finde ich gut. Und PS, Karma is a bitch.
Ich mag ihn ja als Typen, gell?
Ja, ich auch.
Das hat aber das mit dem Spiel gar nichts zu tun. Als Typ ist er genial.
Typ ist er geil, ja. Aber da hat Türkgücü natürlich wieder alles richtig gemacht. Wieder Schlagzeilen produziert, um jeden Preis. Das ist ja offenbar so die Taktik, habe ich das Gefühl.
Wer aber auf jeden Fall sehr positive Schlagzeilen gemacht hat, ist deren Keeper René Vollert, den wir im Auge behalten sollten. Der hat nämlich Schlimmeres verhindert. Also der hat wohl sehr gut gehalten.
Ich habe mir die Zusammenfassung angesehen. Ja, da waren durchaus einige starke Paraden dabei. Und ich würde aber noch mal ganz kurz auf dieses Fan-Thema zurückkommen, weil ich grundsätzlich der Meinung bin, der türkische Anhang insgesamt eigentlich sympathisch, eigentlich. Mein Problem sind dann diese Schmähgesänge. Das gibt's in vielen Stadien. In einer Doku eines bekannten Bundesliga-YouTubers, Ach, Manu Thiele, Entschuldigung.
Manu Thiele, ja, kenne ich.
Hätte ich jetzt beinahe den Namen vergessen. Manu Thiele, der hat sich nämlich dem Thema Türkgücü von einem Jahr, eineinhalb Jahren mal angenommen und hat eben auch Fans zu Wort kommen lassen. Und einer hat dort gesagt, also wir wollen dem Ganzen immer positiv gegenüberstehen. Also keine Beleidigungen gegenüber Schiedsrichtern, gegenüber gegnerischen Fans, der eigenen Mannschaft sowieso nicht. Das machen wir nicht, da gibt es sogar Geldstrafen. Ich glaube, es hat ein paar Geldstrafen gehagelt an diesem Wochenende. Ja.
Wobei, wenn du im Grünwalder Stadion für Schmähgesänge Geldstrafen aussprechen würdest, dann wären einige Löwenfans ja auch arm.
Ja, natürlich. Aber ich meine, bei denen steht das, bei dem Fanclub oder bei den Ultras steht es halt in der Satzung so drin.
Ja. Intern. Ja, ist auch bemerkenswert.
Was ich grundsätzlich irgendwie sehr, sehr spannend finde und irgendwie sympathisch finde. Aber muss nicht sein. Aber
oder klaffen Anspruch und Wirklichkeit dann ein bisschen auseinander.
Ja, und nicht nur wegen der Zuschauerzahl, ne? Das ist ein anderes Thema. 2800 Zuschauer, glaube ich, waren es. 3800, glaube ich, hätten reingedurft. Davon waren aber die Hälfte aus Berlin. Ja. Und es waren, glaube ich, ein paar neutrale Fans, die gesagt haben, dass da ist die Chance groß, dass ich einfach mal wieder Fußball sehen kann.
Ja. So ist es.
Ja. Fakt ist also, Türkgücü raus aus dem Pokal und Anja hat es ganz richtig gesagt, liegt am starken Keeper Rene Vollert, der übrigens im letzten Jahr ja auch schon wirklich immer positiv auch aufgefallen ist. Also durchaus einer, der Spiele auch entscheiden kann. Und wenn wir mal so ein bisschen auf Türkgücü selber gucken, auf das, was den Löwen dort erwartet, ja, das ist jetzt keine Erkenntnis, mit der wir nicht gerechnet haben, aber es ist halt eine rund erneuerte Mannschaft. Es ist mit dem, was wir drei im Olympiastadion in diesem April gesehen haben, einfach wieder mal nicht zu vergleichen. Das Bäumchen wechsel dich Spiel ist einfach wieder eiskalt durchgezogen worden. Das muss man einfach so deutlich sagen. Mit der Überraschung, dass ein Serjan Zarrarea übrigens immer noch da ist.
Naja. Und Peter Sliskovic auch, oder?
Und Peter Sliskovic auch.
Die nicht gefährliche so Kombi.
Zuletzt.
Mhm. Ja. Sehr gefährliche Kombi, die zwei Spieler.
Ja. Das ist insgesamt halt sehr, sehr interessant, vor allem, weil es ja da ein bisschen Wirbel gegeben hat, um Vertragsauflösungen, Option ziehen, Option nicht ziehen. Und jetzt aber die langfristige Verlängerung des Ganzen. Und wenn wir jetzt einfach mal so ein bisschen gucken, wer da so an den Ost oder in den Ostpark gewechselt ist, das ist halt schon auch ziemlich interessant. Also gehen wir es mal durch. Wen haben wir denn hier so alles? Also kommt zum Beispiel ein Moritz Kuhn, den wir aus Wiesbaden kennen. Da ein Sebastian Härtner, wir aus Lübeck und natürlich von 60 kennen. Ein Philipp Türpitz aus Rostock. Das ist auch nicht unbedingt so Stangenware. Tim Rieder, das hat mich ja dann doch auch ein bisschen überrascht. Die Gerüchte gab es schon länger, aber dass es dann wirklich so zum Abschluss gekommen ist. Er ist ja anscheinend ganz gut befreundet mit Max Kotny. Da kam also der Kontakt in die Heimatstadt München wieder so ein bisschen zum Tragen. Und auch ein Merge Maffrey. Na? Also auf seine alten Tage.
Wie viel ist der? Von Fürth, 41, oder?
Der ist 35.
Na, erst. Ich dachte, wer älter.
Merge Maffrey ist 35, vom Bundesliga-Aufsteiger Fürth an den Münchner Ostpark. Mhm. Das sind einfach Namen.
Ja.
Aber Namen alleine reichen halt nicht.
Eben.
Ja, wahrscheinlich ist der Kader halt nur nicht zusammen, gell? Also so viel Runderneuerung braucht ja schon immer so halbe Saison, bis es zum Anlaufen kommt. Aber gefährlich ist so eine Kiste halt immer, weil du weißt, die können von Spiel zu Spiel, kann es halt anders sein. Dann haben sie sich halt einmal gefunden für 90 Minuten da schon. Dann wissen sie halt auch genau, woran sie anknüpfen müssen wieder. Und dafür, dass der Rund erneuert ist, klar, lauter Einzelspieler, sagt man jetzt, alle neu gekommen fast, haben halt zweimal unentschieden gespielt, gell?
Die stehen auf jeden Fall schon unter Druck. Und das ist gefährlich.
Das ist gefährlich. Vielleicht, Anja hat gerade gesagt, erstes Spiel war beim SC Verl in Lotte. By the way, jedes Jahr geht's nach Lotte, obwohl Lotte nicht mal mehr in der Liga ist.
Tja.
Egal, du musst einfach einmal nach Lotte, sei es gegen Uerdingen, jetzt gegen Verl. Und damals auch noch gegen, also ganz krass wäre es, wenn wir jetzt plötzlich wieder gegen Lotte in Lotte spielen würden, aber das wäre ja total irre.
Bitte nicht.
Wenn du alle hättest, fährst du dreimal nach
Lotte. Also den Platz dann, der Platzwart in Lotte wird doch auch langsam wahnsinnig. Nein, also das erste Saisonspiel Verl gegen Türkgücü in Lotte 0-0, dann das erste Heimspiel von Türkgücü gegen Halle 2-2. Da war auch nicht alles Gold, was glänzt. Also ja, ein gewisser Druck am Ostpark ist definitiv mittlerweile da. Der darf gerne auch über das Wochenende hinweg noch da sein. Und die nächsten Spiele, da geht's dann für Tückitschi, blicken wir mal kurz über den Tellerrand hinaus, gegen Freiburg 2, dann geht's nach Havelse und dann kommt zu Hause Osnabrück. Das ist auch nicht unbedingt das allerleichteste Auftaktprogramm, wenn man auch in der zwei Aufsteiger dahinter sind.
Schwer einzuschätzen.
Sehr schwer einzuschätzen und wie gesagt, von mir aus kann sich Türkgücü irgendwann mal fangen, aber definitiv nicht am Samstag auf Giesings Höhen. Wir hatten, bevor wir diese Folge gestartet hatten, eine Mini-Diskussion. Auf dem Papier ist es ein Derby, das wir am Samstag sehen. Es fühlt sich halt nicht so an. Und das meine ich nicht böse, das meine ich tatsächlich gar nicht böse. Es ist halt einfach so, es hat mehr was von der Rivalität zu Hoffenheim, ja. Leipzig, Wolfsburg, Leverkusen, PSG, Man City, die Kategorie. Aber es hat nicht dieses, ey, Nachbar, nicht aufmucken.
Ja, genau.
Das hat's halt nicht.
Ja.
Für die Spieler vielleicht schon. Für die das Fans vielleicht nicht. Das bekommen sie wahrscheinlich
auch eingeimpft von Max Kotny, von Hasan Kifran, das glaube ich schon. Das könnte ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube, dass es in der Kabine tatsächlich auf dieser Ebene der Fall ist, dass man sagt, hey, wir machen ganz einfach klar, München und vor allem Giesing ist blau. Mal ganz kompromisslos. Auf den Rängen hat es eher nichts damit mit einer Stadtfärbung zu tun, hat eher dem Gesamtkunstwerk.
Das wird auf jeden Fall hitzig. Also,
verlieren willst du es trotzdem nicht im Nachgang.
Ja, das ist das Problem.
Weil dann hast du nämlich für ein Spiel auf jeden Fall das Zepter in der dritten Liga verloren in der Stadt München.
Als 60 kannst du halt in so einem Spiel eher verlieren als gewinnen. Das ist das Problem. Türkgücü ist halt der Kleine, der dem Großen so ans Schienbein hauen will, aber ja, du hast als 60 halt da auf jeden Fall mehr zu verlieren. Und es wird hitzig. Es war ja letzte Saison ohne Fans schon hitzig. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass da 4.300 Fans oder so im Grünwalder sind am Samstag, das gibt doch nochmal eine ganz andere Schärfe.
Ja, vor allem, als wir uns letzte Saison vor dem Spiel unterhalten haben, haben wir ganz klar gesagt, wir sind glücklich, wenn Peter Sliskovic und Serkan Sarare nicht dabei sind. Das ist anders jetzt.
Tja.
Und wie gesagt, du kannst aus der letztjährigen Begegnung oder aus den drei Begegnungen, die es im letzten Jahr gegeben hat, da war ja auch noch ein Toto-Pokalspiel, da 60 dann ja verloren hat, du kannst eigentlich relativ wenig mitziehen. Das ist eine komplett neue Mannschaft. Und
total.
Das macht's schwer. Aber du hast keinen Lerneffekt.
Die drei, die Unterschiedsspieler sein können, haben sie behalten. René Vollert im Tor, Sarara im Mittelfeld, Sliskovic vorne. Waren bislang jetzt nicht auffällig, ja, aber ich möchte nur warnen.
Ich glaube, da muss man nicht warnen, weil das einfach ein Fakt ist. Es ist ein Fakt, dass dieses Türkgücü schwer einzuschätzen ist, dass man da ganz, ganz vorsichtig sein muss, was sich da jetzt tut. Und ich werf mal einen kurzen Blick auf die Aufstellung, ja. Die spielen mit einem 4-1-3-2-System. Du hast halt vorne einfach, Sliskovic. Du hast Frenetzi, der halt auch schon getroffen hat. Also auch wenn Sliskovic oder Sarare mal ausfallen, dann hast du eben die beiden da vorne auch, dann hast du dahinter auf der 10 eine Philipp Türpitz, der halt einfach auch saugut kicken kann.
Das ist Wahnsinn.
Und einen Tim Rieder hinten, der halt einfach der räumt ab, wenn es ist.
Wir dürfen auch einen Basti Meier nicht vergessen, gell?
Wir dürfen auch einen Basti Meier nicht vergessen, wo ich immer noch nicht ganz verstehe, wie das zustande gekommen ist, dass der dort gelandet ist, wo er jetzt gelandet ist. Aber steht auf einem anderen Blatt Papier. Nein, also Vorsicht, es wird hitzig in Giesing werden, richtig. Vor allem, weil ja auch Gästefans in dem Fall ja stadteigene Gästefans sind ja zugelassen. Insgesamt, gucken wir mal kurz nochmal nach, ich glaube 4.700 Zuschauer sind zugelassen für dieses Duell, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Oder habt ihr andere Zahlen?
Nee, aber witzig ist, dass man sagt, hitzig wird's, weil der Alex im Stadion ist.
Ja, 4.225 und darunter ist mit Alex tatsächlich auch ein Vertreter des Bergfestes persönlich auf der Pressetribüne. Ein bisschen Neid ist ja da.
Tja, das dürfte auch sein, ja. Ja, ich werde es genießen, in vollen Zügen auf jeden Fall.
Ich das heißt, archiviere die Giesinger Bergfestgruppe, weil dann kriege ich keine Nachrichten davon.
Das kennen wir ja schon.
Aber vielleicht an dieser Stelle, liebe Löwenfans, die Chance war noch nie so groß, den Alex in Giesing abzugrätschen wie an diesem Samstag.
Also im wahrsten Sinne des Wortes abgrätschen.
Ja, bitte, wörtlich. Gerne auch uns auf Insta verlinken, wenn ihr den Alex abgegrätscht habt. Kein Thema.
Ja.
Wir sind sehr neugierig. Ja, und ja, vielleicht strabanzen die Anja und ich ja irgendwo in Giesing auch noch rum. Müssen wir mal gucken. Ihr würdet das mitbekommen wahrscheinlich.
Ja.
Vielleicht nochmal ein ganz kurzer Blick, weil wir vor einem Monat, als wir unser Live-Event hatten im Giesinger Bräu, dieses Thema geplant hatten anzusprechen, es dann aber doch nicht getan haben, weil einfach Volksfeststimmung bei uns war. Das ist das Thema der Marktwerte, dass da ja Türkgücü kurzzeitig vor 60 war. Das hat sich mittlerweile wieder verändert. Zwar nur knapp, aber in der Marktwerttabelle der dritten Liga liegt der TSV 1860 München auf Rang 4. Davor sind nur Dortmund 2, Wiesbaden und Kaiserslautern. Und der Unterschied zwischen Türkgücü München liegt auf Rang 6, beträgt im Schnitt gerade mal 10.000 Euro. Also beim durchschnittlichen Marktwert eines jeden einzelnen Spielers. Der Kaderwert der Löwen insgesamt liegt bei 6,45 Millionen, der von Türkgücü über 6,2 Millionen.
Also Remis am Wochenende sozusagen.
Zumindest was den Marktwert angeht. Da sind wir sehr, sehr eng. Ansonsten, wenn man sich mal das Alter anguckt, 60 hat den deutlich jüngeren Kader, also im Schnitt 24,3 Jahre alt ist die Löwenmannschaft im Schnitt. Türkgücü, da ist das Durchschnittsalter bei 26,4.
Jünger, aber deutlich dienstälter. Auf jeden Fall.
Auch das ist richtig. Können wir gleich nochmal gucken. Wenn wir mal hier auf den Kader gucken. Also der langjährigste Mitspieler bei Türkgücü München, ja, ist Ünal Tosun. 1.7.2018. Kam zuvor vom FC Pippenried.
2018, das war noch bei.
Der ist mit aufgestiegen.
Nee, war das Bayernliga?
Ich glaube, ja.
Dann haben wir aber.
Sie sind in der Corona-Saison aufgestiegen, ja, in die dritte Liga.
Genau. Dann haben wir drei Kandidaten, die seit 2019 im Kader sind. Das sind Franco Flückinger, Alexander Sorge und Furkan Sorba. Und ab da ist das Einstiegsdatum mindestens 1.1.2020 oder noch jünger. Tja. Bemerkenswert. Nichts Neues, aber trotzdem immer wieder bemerkenswert, das zu lesen.
Dienstältester auf der Trainerbank ist Michi Hofmann. Der war ja auch schon, der war auf jeden Fall in der Bayernliga schon dabei.
Mhm.
Und vielleicht sogar, nee, ich glaube, der ist in der Bayernliga eingestiegen. Ja.
Schauen wir mal. Vielleicht haben wir noch jemanden, der noch länger dabei ist. Also Michi Hofmann, 1.7.2017, ja.
17 sogar, Landesliga.
Dann ist Landesliga hoch reingegangen.
Und auch Co-Trainer Alba Kayabunar.
Ja, genau, stimmt. Und Andi Pummer ist ja weg jetzt. Genau, ja.
Aber so ansonsten haben wir hier auch 2020, 20, 21, 21. Bemerkenswert auf jeden Fall. Wir werden genau hingucken, was sich dort tut am kommenden Samstag um 14 Uhr. Ich glaube, es ist sogar wieder ein Free-TV-Spiel, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ich glaube, das kann auch wirklich jeder Löwen-Fan noch einmal sehen.
Ich glaube sogar, dass Flo Eckel kommentiert. Unser Gast aus Folge Dings.
Folge nach den letzten
14 Spieltag. Plus minus 3. So.
Eher minus, weil Folge 17 war Giesinger Werkfest.
Ja, stimmt.
Hast du das schon wieder vergessen, Alex? Ha. Ja. Ganz wichtige Frage, Alex, nachdem sich diese Folge ganz, ganz langsam Richtung Nachspielzeit bewegt. Dürfen wir uns heute schon freuen über die Reaktivierung des Alex All-Stars?
Nö, keine Zeit. Ich war am Wochenende auf Junggesellenabschied, nicht auf meinem Junggesellenabschied. Aber das hat den Alkoholkonsum nicht geschmälert. Und jetzt war voller Betrieb in der Arbeit. Und dementsprechend gibt es leider keinen Alex Olster, aber er wird, wie gesagt, wieder kommen, wenn es ein bisschen ruhiger wird. Ich hoffe, dass es in den nächsten Wochen wieder ruhiger wird. Darf es auch werden, muss es auch werden. Deswegen, spätestens wenn der Herbst über uns hereinbricht und die vierte Welle und was weiß ich, der Lockdown, dann gibt es wieder einen Alex Olster.
Ist aber sehr schade, dass du den auf dem JGA nicht, also dass du die Tipps nicht gesucht hast. Ich glaube, die wären sehr witzig geworden.
Ja, hätte, vor allem, das wäre, glaube ich, der kreativste Alex Allster aller Zeiten geworden. Ja,
stimmt allerdings.
Er hätte sich vielleicht auch aus zwei Spielern zusammengesetzt, weil er uns ein Ei legen hätte wollen oder so.
Ich hätte dem Ort entsprechend jemanden suchen können aus Prag, aber da ist, glaube ich, gibt es einen Löwenspieler, der aus Prag kommt, den ehemaligen Roman Tietze. Nee, keine Ahnung.
Vielleicht. Wurde Michael Kolomasnik, aber den hatten wir schon
mal in Prag geboren. Hatten wir schon, ja. Nein, der ist, glaube ich, irgendwo in irgendeiner anderen Stadt in Tschechien auf jeden Fall geboren. Egal, er kommt wieder und er kommt mit aller Macht dann zurück. Und ihr werdet das erfahren.
Wir müssen noch über ein Thema kurz reden.
Hau raus.
Oder vielleicht nächstes Mal. Weil 1860 ist wieder erstklassig.
Ja. Oh, das Thema hätten wir jetzt beinahe vergessen. Das Thema, der Löwe ist zurück in der ersten Liga. Auch mit einem Ball. Nur in der Halle. Und er spielt Ball über die Schnur sozusagen.
Und der Ball ist gelb-blau.
Das ist richtig. 60 ist zurück in der Volleyball-Bundesliga. Und da müssen wir nochmal drüber reden. Aber das machen wir dann ein bisschen intensiver.
Ja. Über eins müssen wir aber noch reden.
Nochmals.
Ja, die Löwen haben in Dortmund gespielt.
Oh ja,
stimmt. Das war gar nicht schlecht. 3:1, die Frauen des TSV 1860 München hatten ihren großen Auftritt im Stadion Rote Erde gegen die Frauen von Borussia Dortmund. 1:3 verloren leider, aber haben die Farben da sehr, sehr gut verkauft. Und kann man, glaube ich, nur gratulieren, wobei es einen großen Wermutstropfen gab, Flo.
Es gab einen sehr großen Wermutstropfen und die Anja hat da vorhin was gesagt und hat aus erster Hand noch irgendwas gehört. Was habe ich da vorhin vernommen? Nicht? Habe ich dich missverstanden. Nein, also es ist so, dass sich die Torfrau der Löwenen leider in diesem Spiel schwer verletzt hat. Und da wollen wir auf diesem Wege ganz, ganz herzliche, schnelle Genesungswünsche raushauen. Das ist wirklich bitter, vor allem bei so einem Fußballfest. Ne? Das ist ja das Highlight gewesen. Es war im Übrigen auch das allererste Spiel der neu gegründeten BVB-Damen. Ja, das ist ja, deswegen war das ja doppelt groß. Da waren ja tausende Zuschauer im Stadion Rote Erde. Und da waren auch einige Löwen, die mitgefahren sind. Und dass man dann in diesem Spiel leider die Torfrau direkt mit einer schweren Knieverletzung, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, verliert.
Nee, Achillessehnenriss.
Achillessehnen, Entschuldigung.
Aber es ist genauso schmerzhaft, ja.
Das hört sich ganz schlimm an, wie wenn man so im Hindel den Haxen rausreißt.
Nee, es geht gar nicht. Also Antonia, hoffentlich kann ich es richtig aussprechen, das ist der griechische Name, Panagiotopoulos. Wir wünschen auf diesem Wege beste Genesung, komm bald zurück, damit du auch den Löwen wieder auf der Brust tragen kannst. Und ansonsten nochmal Gratulation für eine tolle Leistung. Dortmund geht auch das Frauenprojekt ein bisschen offensiver an. Also das hat da ein bisschen mehr Prestige, da geht es auch ein bisschen darum, ein bisschen der Marke entsprechend, sage ich mal, das auch relativ schnell nach oben zu bekommen. Bei 60, glaube ich, darf das ein bisschen natürlicher wachsen.
Ja. Aber man hat es auch gesehen, da muss ich jetzt dem Twitter-Star Malte Dürr einen Dank aussprechen, der das Video geteilt hat. Man hat da einfach diese pure Freude gesehen bei den Toren, auf beiden Seiten. Die Dortmunderinnen, die spielen, glaube ich, schon auch aus Leidenschaft für diesen Verein und sind da extrem dankbar, das Trikot tragen zu dürfen, weil jede Torschützin hat da aufs Wappen geklopft und das Wappen geküsst und sich wirklich gefreut über die Tore, ehrlich gefreut, obwohl es nur ein Testspiel war oder ein Freundschaftsspiel. Aber da sieht man einfach, wie viel das denen bedeutet, das Trikot zu tragen.
Und an dieser Stelle machen wir auch weiterhin Werbung. Geht zu den Löwenen, unterstützt sie, schaut vorbei, die freuen sich wirklich, die haben es verdient und wir werden da, das haben wir versprochen, jede Woche mindestens ein halbes Auge drauf werfen, was sich dort bei den Löwenen tut. Und auch ein Herzensprojekt eigentlich von uns. Also das ist wirklich was wir ziemlich genial finden. Und mehr davon in den nächsten Wochen. Und dann auch das Thema Volleyball bei 60. Da haben wir ja quasi eine Koryphäe des Volleyballsports in München.
Zumal ich schon für Unterhaching in der Presse mitgearbeitet habe an Spieltagen. Damals noch Generali Haching, Champions League Teilnehmer, deutscher Meister, Pokalsieger und nicht wegzudenken aus der ersten Liga. Und da hat es an ein paar Millionen gescheitert im Sponsoring Und dann war Volleyball aus dem Münchner Umland erstmal weg, bis Herrsching wieder hochgekommen ist.
Stimmt, dann gab es noch eine Symbiose mit Innsbruck kurzzeitig. Und jetzt
das gibt's aber die, alles beim nächsten
Mal. Und das alles. Und über das alles und noch viel mehr wollen wir dann beim nächsten Giesinger Bergfest sprechen.
Wir brauchen noch einen Sinne Folgentitel.
Wir brauchen noch einen Folgentitel.
Wir
haben ja vorhin so ein bisschen diskutiert, aber ich glaube, wir waren uns einig.
Irgendwie. Ja.
Wir müssen ja unseren Elfmeterhelden ein bisschen würdigen und ich würde sagen, wir nennen die Folge Healing Me Softly.
Healing Me Softly with
the sun.
Healing
Me Softly. Umdichten.
Ihr habt doch vorhin noch gesagt, ich soll mal singen.
Das ja, war gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt.
In diesem Sinne, Deckel drauf. Giesinger Bergfest Löwenstammtisch, Episode 21 über den DFB-Pokalerfolg, über den SV Darmstadt 98, über ganz wenig Toto Pokal mit der 99,9%igen Überzeugung, dass 60 Birkenfeld ausschalten wird. Vorausschau auf das, nennen wir es Derby gegen Türkische München. Okay. Und ein kleiner Blick nach Dortmund zu den Löwendamen und einer Vorausschau auf den weiß-blauen, grün-goldenen Volleyball, den es da ab sofort in und um München gibt. Das müssen wir dann noch näher erläutern. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Anja und Alex. Schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid.
Gerne.
Danke dir, Flo.
Und verabschiede mich mit den besten Grüßen vom weiß-blauen Stammtisch. Bleibt gesund, bleibt da vor allem in der Hinsicht negativ und bleibt vor allem eins, löwenslänglich blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Servus.